Ja, ich möchte euch auch nochmal einen guten Morgen wünschen. Und bevor wir uns zum Wort Gottes hinwenden, möchte ich noch, dass wir nochmal gemeinsam beten zu unserem Herrn und Heiland und dass wir dazu aufstehen, soweit es uns möglich ist. Danke, Herr Jesus, dass wir auch heute gesund aufstehen konnten, dass wir hier da sein dürfen im Gottesdienst, von deinem Wort hören. Danke aber auch, dass einige von unseren Geschwistern in der Freizeit am Walchensee sind. Auch ihnen schenk Gnade, dass sie von dir lernen, dass dein Wort auch Frucht bringen kann. Und wir wollen dich bitten, dass du uns aufschließt, was du uns in deinem Wort sagen möchtest. Gib Gnade dazu. Und Dank von Herzen auch, dass wir singen durften. Wir haben wirklich alles in dir, Herr Jesus Christ, dass das wahr ist, dass alle Schätze, jeder Reichtum in dir drinnen, in dir verborgen ist. Das lass uns auch verstehen, erkennen und ausleben. Amen. Ja, es ist schon gesagt worden, dass etliche Geschwister heute nicht unter uns sein können. Sie sind in der Freizeit, auf der Freizeit am Walchensee. Und ich glaube, ich habe von einigen schon gehört, sie waren auch am See selbst und haben wohl dort gebadet oder sind darauf herumgefahren mit einem Boot. Ich selber konnte meine beiden Töchter hinfahren und auf der Rückfahrt kam ich an unserem großen See, an dem Bayerischen Meer vorbei, am Chiemsee. Und es war etwas stürmisch, es kam einiges an Wind auf. Und da konnte ich sehen, dass so manche Surfer unterwegs waren auf diesem See. Es sind dann schon diese Sturmwarnlichter angewiesen, aber es scheinte denen besonders Spaß zu machen, gerade bei dem kräftigen Wind auf dem See sich zu bewegen oder ja, Freizeit zu haben. Ich glaube, keiner von denen hätte gesagt, ich muss jetzt hier arbeiten, wenn ich auf meinem Surfbrett stehe und mich da von dem Wind treiben lasse. Soll uns heute auch um ein Ereignis gehen, das Jesus und seine Jünger getroffen hat, als sie auf dem See unterwegs waren. Und dazu möchte ich, weil es eine Vorgeschichte hat, erstmal etwas behandeln, was am Anfang, was eigentlich als Vorgeschichte da war. Da komme ich einmal dazu, dass als Jesus oder bevor Jesus seine Arbeit begann, war schon jemand da, der gearbeitet hat. Es war Johannes der Täufer. Er verkündete dem Volk Israel die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das wohl Wichtigste, was Johannes getan hat, war, als Jesus von Nazareth in Galiläa an den Jordan zu ihm kommt und sich von ihm taufen lässt. Da lesen wir in Markus Kapitel 1, Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Unser Herr und Heiland, er hatte gewirkt, er hatte gearbeitet. Wir lesen an anderer Stelle, er war um die 30 Jahre alt, aber es war alles beschränkt, begrenzt auf Nazareth, auf der Stadt, in der er lebte. Später dann, oder gleich im Anschluss daran, als er getauft war, ist er 40 Tage in der Wüste und wird vom Teufel versucht. Also Jesus ist nicht mehr so begrenzt auf den einen Ort. Sein Dienst beginnt mit 40 Tagen in der Wüste und mit Versuchung durch den Teufel. Danach verlässt er diese Stadt Nazareth, sein Vater oder ich weiß nicht, hätte man früher vielleicht gesagt, sein Mutterhaus. Er verlässt Nazareth und geht an das Galiläische Meer, an den See Tiberias nach Kapernaum. Wird auch See Genezareth genannt. Wir kennen das ja. Bei uns, der Chiemsee, heißt ja auch Bayerisches Meer. Also dieser See hatte doch mehrere Namen. Da lesen wir im Matthäusevangelium, ich lese Kapitel 4, Vers 12 bis 16. Ich kann euch auch die Seite sagen in unserer Gemeindebibel. Das wäre dann die Seite 994, Matthäus Kapitel 4, Vers 12 bis 16. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und er kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Lande des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Wichtig ist, Jesus verlässt sein ursprüngliches Arbeitsfeld, seinen ursprünglichen Wohnort und geht jetzt nach Kapernaum an den See Genezareth. Jetzt ist die Frage, was macht Jesus als erstes? Wenn ihr die Bibeln offen habt, dann wird uns gleich in den nächsten Versen gezeigt, was er tut. Ja, was tun unsere Geschwister am Walchensee? Ich denke mal, sicherlich Freizeit haben, aber wohl nicht nur das, sondern sich auch mit Gott, mit seinem Wort beschäftigen. Was macht der Herr? Denkt er an eine schöne Schifffahrt oder mal ausspannen für einige Tage von dem Stress? Ja, wir lesen dann in Vers 18 bis 22, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Also wenn das Freizeit war, dann war es sehr interessant für den Herrn. Denn er macht hier vier Jünger. Er holt vier Jünger in seine Nachfolge. Sie werden auch namentlich genannt. Simon Petrus, Andreas, sein Bruder, dann Jakobus und Johannes. Der Herr, der macht nicht Freizeit, wie wir uns das vorstellen. Er arbeitet, solange er hier auf Erden ist. Und er wirkt jetzt in Kapernaum und in der Umgegend. Und die nächsten Kapitel zeigen uns, dass der Herr nicht geruht hat, nicht still war, nicht gewartet hat, sondern dort zeigt er uns in Kapitel 5 bis 7, dass wir jetzt natürlich nicht alles lesen können, aber da zeigt er uns in der sogenannten Bergpredigt, was die Grundsätze unseres Handelns sein sollen, was die Grundsätze des Handelns Gottes hier auf Erden sind. Welche Maßstäbe hat Gott im Blick auf unser Leben? Ja, und jetzt könnten wir denken, da muss der Herr jetzt aber endlich mal erschöpft sein und sich irgendwo ausruhen. Macht er das? Wenn wir weiterschauen, in Kapitel 8 geht es weiter. Da finden wir, ab Vers 5, dass er den Knecht, den gelähmten Knecht eines Hauptmanns heilt. Hier in diesem Ort, in diesem Dorf, wo er wohnte, Kapernaum, ein Fischerdorf eben am See Genezareth, im Norden Israels, es ist also am Westufer dieses Sees, da wirkt der Herr. Wenn man es genauer verfolgt, sieht man, dass er an dem gleichen Tag nicht ruht, sondern er geht zu Petrus in sein Haus und da liegt die kranke Schwiegermutter des Petrus. Und was macht der Herr? Ihr könnt es zu Hause lesen, Vers 14 bis 17, er heilt auch sie. Und nicht nur das, es wird dann gesagt, dass viele Besessene am Abend zu ihm gebracht wurden und er die Besessenen heilte, indem er die Geister austrieb. Kranke machte er gesund. Und auch hier erfüllte er wieder das, was Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Was mich erstaunt hat beim Vorbereiten und beim Lesen, der Herr ist ständig aktiv gewesen. Er hat eigentlich nie geruht. Und da frage ich mich, Herr, wird es nicht irgendwann zu viel? Bist du nicht irgendwann überlastet, ausgebrannt, wie heißt das heute? Burnout-Syndrom behaftet. Wann ruhst du? Ja, der Herr, er hat das getan, was Gott von ihm wollte. Und wenn Gott diese Handlungen wollte, hat er nicht geruht. Wir werden gleich sehen, wo der Herr ruhen konnte. Da hätten wir wohl nicht geruht, aber das sehen wir gleich. Und jetzt an diesem Abend, wenn wir weiterlesen, in Vers 18, da sagt der Herr, als er die große Volksmenge um ihn sieht, zu den Jüngern, er befiehlt ihnen, an das jenseitige Ufer zu fahren. Da könnte man denken, aha, der Herr will sich also zurückziehen, jetzt will er ausruhen. Ich fahre mal weg von dem Trubel in eine Gegend, wo es ruhig ist, wo ich vielleicht etwas ruhen kann. Und ich hätte dann gesagt, also für heute ist die Sprechstunde zu Ende, jetzt ist Schluss, ich habe genug gearbeitet, aber nicht so der Herr, nicht so Jesus. Es kommt nämlich, bevor sie losfahren, noch ein Schriftgelehrter, der tritt herzu und spricht zu ihm etwas, was ungewöhnlich ist. In Vers 19 heißt es, ein Schriftgelehrter trat herzu und spricht zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist ein Angebot. Müsste sich nicht der Herr Jesus jetzt wirklich mal freuen? Die einen, diese vier, die hat er berufen müssen. Da musste er zu ihnen sagen, kommt, folgt mir nach. Hier ist jemand, ein Schriftgelehrter, der macht ihm ja ein unglaubliches Angebot. Ich gehe mit dir, egal wohin du gehst. Und jetzt erhebt sich vielleicht bei dir und zumindest bei mir aber auch die Frage, wollte dieser Mensch, wollte dieser Schriftgelehrte dem Herrn wirklich nachfolgen? Der Herr hatte ihn nicht gerufen. Der hat sich quasi freiwillig gemeldet. Hätte sich der Herr nicht freuen sollen, dass jetzt seine Schar von Jüngern, von Nachfolgern wieder um einen größer ist? Oder zeigt sich vielleicht nicht doch in dieser Aussage des Schriftgelehrten, wie verkehrt unser menschliches Denken ist, wenn wir aus eigenem Antrieb, die Bibel sagt auch aus fleischlichem Antrieb, dem Herrn nachfolgen wollen? Was antwortet nämlich Jesus ihm? Da heißt es in Vers 20, und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das war vielleicht gar nicht das, was der erwartet hat. Der dachte, ja, jetzt wird Jesus sich freuen und wird sagen, wunderbar, komm her, komm mit uns. Wir wollen eh über den See fahren. Jesus stellt ihm vor Augen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und wenn er es bei dem Schriftgelehrten macht, kann er es doch bei uns, die wir uns seine Jünger nennen, genauso machen. Was heißt Jesus nachfolgen? Ist das was Schönes? Ist das so eine schöne Fahrt über den See, wo blauer Himmel da ist, wo die Sonne scheint? Ist das einfach? Oder bedeutet das auch, seine Leiden ja, auf sich zu nehmen, sein Kreuz zu tragen, nichts zu haben, wie es beim Herrn war, nicht anerkannt zu sein? Ich glaube, es hat sich schnell gezeigt, dass dieses, was der Schriftgelehrte geäußert hat, doch vom Fleisch heraus war. Er ist Jesus nicht nachgefolgt. Wir lesen nichts davon, dass er sich zu der Schar der Jünger gesellt hat. Er ist dort geblieben. Ich nenne ihn einfach vielleicht auch möchte gern Jünger. Er wollte, aber er war nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und das ist jetzt auch eine konkrete Frage für uns. Jeden Tag neu sind wir bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Bin ich bereit, das zu tun, was er mir aufträgt? Aber immer noch kann er nicht weiterfahren. Es kommt nämlich ein anderer Mensch zu ihm. In Vers 21, da heißt es, ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Ach, jetzt war es nicht einfach ein Schriftgelehrter, es war einer von seinen Jüngern, wird hier gesagt. Und es schaut auch irgendwie ganz richtig und berechtigt aus. Es ist doch in Ordnung, seinen Verwandten, seinen Vater zu begraben. Sicher, da hat Jesus grundsätzlich nichts dagegen. Bestimmte Dinge müssen getan werden. Aber aus der Antwort des Herrn können wir wieder lernen, dass es hier an der falschen Stelle war. Es geht nicht, dass man irgendwelche Dinge einwendet, die uns vom Dienst für den Herrn abhalten. Dem Herrn zu dienen ist unser größtes und unser erstes Vorrecht. Und natürliche Verpflichtungen an diese Stelle zu schieben, lässt Jesus nicht gelten. Er spricht nämlich zu ihm, Vers 22, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Warum sind wir hier auf dieser Erde? Um für den Herrn da zu sein. Und das macht er doch ganz deutlich, der Jesus. Er sagt ihm, du hast mir nachzufolgen. Du hast erst mir das zu tun, was ich dir sage. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich weiß auch nicht, wie damals es von der Dauer einer so einer Bestattung war. Das ging wohl über mehrere Tage. Aber es war wichtig, dass der Herr jetzt erstmal seinen Auftrag auszuführen hatte. Er musste über den See fahren, er wollte ablegen und jeder, der mit dem Herrn sein wollte, musste mit. Er konnte nichts dagegen vorschieben und nichts als Entschuldigung geltend machen. Also zwei Personen, die uns hier vor Augen gestellt werden. Der eine, der möchte gern Jünger sein, hat aber überhaupt keine Ahnung, was eigentlich der Preis der Nachfolge ist. Und der andere, der ist Jünger und sagt im Prinzip, ich habe jetzt keine Zeit. Und jetzt die Frage an mich und an uns, spiegelt sich nicht da auch etwas von uns? Sind wir nicht so wie diese Menschen? Sind es nicht Dinge, die auch in unseren Herzen vorkommen? Ja, so wird der Mensch geschildert. So wird das Herz des Menschen gezeigt. Aber das Schöne ist, das Wort Gottes zeigt nicht nur den Menschen, wie er ist, es zeigt auch unseren Herrn und Heiland, wie er ist. Und es wird gezeigt, welches Herz er hat. Und das sehen wir jetzt gleich. Gleich daran schließt sich nämlich an, dass die Jünger jetzt wirklich in Vers 23 in das Schiff treten. Die Jünger folgen dem Meister, also der Herr tritt ein. Vers 23 heißt es, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Eine schöne Beschreibung. Seine Jünger, die sind bei ihm. Die wollen ihm nachfolgen, die wollen den Preis für die Nachfolge zahlen und sie haben auch nichts anderes zu tun, als bei ihm zu sein. Und jetzt sind sie zusammen im Boot. Und jetzt lesen wir weiter. Ich lese jetzt mal den ganzen Abschnitt bis Vers 27. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Da stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Ja, es war Abend geworden, sie waren losgefahren, Jesus hatte die Volksmenge entlassen, musste noch mit zwei Menschen reden und ihnen klar machen, wie ihr Zustand war. Und sie legen los im Auftrag des Herrn. Und jetzt könnte man denken, ja, schöner Abend, vielleicht lau die Stimmung. Wir müssen 10, 12, 15 Kilometer fahren vom Westufer zum Ostufer. Und plötzlich kommt ein Sturm auf. Und nicht nur irgendein Sturm, sondern ein großer Sturm. Wenn wir Markus, das Markus-Evangelium als Vergleich nehmen, da wird uns sogar genauer gesagt, dass das Schiff Not litt von den Wellen. In Markus 4 ist das dann, Vers 35 oder in unserer Gemeindebibel ist es die Seite 1037. Und da heißt es sogar, die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Also da war höchste Seenot. Es soll ja so sein, dass eben an diesem See Genezareth, weil die Ufermeile oder der Uferbereich sehr schmal ist und außen drumherum lauter Berge sind, dass eben dort besonders hohe Wellen entstehen. Und diese Jünger reagieren, wie ich auch reagiert hätte. Ich weiß nicht, wie du von dir denkst. Markus sagt sogar noch, der Herr Jesus, er schläft auf einem Kissen hinten im Schiff. Und jetzt sind die Jünger, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, die sich ja eigentlich auskannten, die jetzt in ihrem Arbeitsbereich waren, das waren Fischer, die also den See kannten, die kennen sich jetzt überhaupt nicht mehr aus und finden sich nicht so recht. Da, wo sie früher gearbeitet haben, gefischt haben, kommen sie nicht mehr zurecht. Und sie bekommen große Angst. Also wie gesagt, das waren bestimmt keine Memmen, die Jünger. Die kannten den See. Die waren sicher auch schon mal in einem Sturm auf dem See. Aber jetzt bekommen sie Angst. Aber sind sie denn nicht mit Jesus unterwegs? Sind sie nicht in seinem Auftrag losgefahren? Warum passiert sowas? Wie reagieren die Jünger? Denken sie, an ihren Herrn? Ja, zuerst nicht. Klar, der Sturm, er war groß, die Wellen waren hoch und das Schiff, es wurde von den Wellen bedeckt. Aber haben sie sich gefragt, ob diese Wellen ihren Herrn und Meister wirklich gefährden können? Konnte dieses Schiff wirklich untergehen mit Jesus an Bord? Das Schöne ist, dass sie eines nicht vergaßen. Unser Herr und Heiland ist ja im Boot. Er schläft. Jetzt schläft er. Vielleicht hat sich einer geärgert und gesagt, vorher hat er noch so viel gearbeitet. Und ausgerechnet jetzt, wo es am notwendigsten für uns ist, schläft er. Aber sie wecken ihn. Sie wecken ihn. Und bezeichnend ist auch die Frage, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das ist eine Frage an den Herrn. Kümmert es dich nicht? Wie geht's denn uns da? Welche Stürme gibt's bei uns? Ja sicher, wir sind jetzt nicht auf dem Walchensee oder auf dem Chiemsee oder gar nicht auf dem See Genezareth und erleben einen Sturm. Aber wie geht's uns in unserem Leben? Was kann uns aus der Bahn werfen oder ist für uns quasi ein Sturm? Vielleicht eine Krankheit, die wir haben und die der Herr nicht von uns nimmt. Der Verlust, der Tod eines lieben Menschen. Angehörige, die uns Kummer machen, weil sie nicht an Gott glauben wollen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit deinen Nachbarn. Vielleicht beschuldigen sie dich ungerecht. Jetzt könnte ich noch vieles dazufügen. Der Herr weiß, in welchen Schwierigkeiten ich bin. Er weiß aber auch, in welchen Schwierigkeiten ihr seid. Er kennt doch seine Jünger und er kümmert sich um sie. Er ist da ganz anders. Der Herr macht sich keine Sorgen, er kann schlafen. Und die Jünger denken nur an sich. Er kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das würde ja heißen, das Boot hätte sinken müssen mit dem Herrn drinnen. Aber eines glaube ich, es gab in der Menschheitsgeschichte gibt es zwei Schiffe, die für mich unsinkbar sind. Das eine ist die Arche von Noah und das zweite war dieses Schiff hier. Und der Grund war nicht, weil die Balken besonders waren. Der Grund war, weil er darinnen war mit seinen Jüngern. Das heißt für mich, egal in welchen Schwierigkeiten wir sind, egal wie es mir geht, der Herr ist größer. Er kümmert sich um mich. Er sagt zu mir, mach dir keine Sorgen. Oder wenn ihr es biblisch formulieren wollt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch oder er ist besorgt um euch. Ja, aber wie oft vergleichen wir uns eher mit den Jüngern hier? Unser Kleinglaube, unsere Ich-Bezogenheit macht uns doch Sorgen und hat zur Folge, dass wir ein eher trübes Zeugnis für den Herrn sind. Wir sind auch auf der Überfahrt in gewisser Weise. Heute ist es schon gesagt worden, irgendwann wird mal das Ende kommen, da sind wir am anderen Ufer, da sind wir in der Ewigkeit. Das Wichtige für uns heute ist doch nicht, dass wir groß sind, denn das sind wir keineswegs, sondern dass er groß ist. Und das Wichtige ist, dass er bei uns ist und uns nie verlassen wird. Was habe ich zu lernen? Was haben wir zu lernen daraus? Gott zeigt uns unseren Weg nicht immer im Voraus. Teile vielleicht schon, aber im Normalfall nicht den ganzen Weg. Er zeigt uns aber das Ziel. Und die Frage des Herrn ist berechtigt. Warum seid ihr so furchtsam? Er hatte keine Furcht. Er konnte ruhig schlafen. Er fragt sich sogar, habt ihr noch keinen Glauben? Was will der Herr damit tun? Er will uns nicht bloßstellen. Ich glaube, er will uns einfach fragen, damit er uns, seinen Jüngern, Vertrauen und Zuversicht einflößen kann. Denn er war es ja, der den Auftrag gegeben hat, damit wir losfahren. Jemand hat mir gesagt, wenn wir auf dem Weg in die Ewigkeit sind, dann unternehmen wir diese Reise nicht auf eigenen Befehl und nicht auf eigene Kosten und nicht alleine. Er, der Herr, ist bei uns im Schiff, auch wenn Sturm aufkommt. Und seine Sicherheit ist unsere Sicherheit. Weil er lebt, werden auch wir leben. Ja, aber hier hört das Ganze nicht auf. Der Herr hatte noch einen Auftrag und die Jünger auch. Sie kommen am Ufer an. Und in Markus 5, ich möchte jetzt in Markus lesen, Seite 1037, da hat er noch einen Menschen, dem er dienen, dem er helfen möchte. Ich lese Markus 5, Vers 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Ja, ein langer Abschnitt, ich greife auch nicht alles heraus. Aber 3 Dinge sollten uns doch wichtig sein. Einmal der Mensch, der besessen ist, der gequält wird von bösen Geistern, von Dämonen. der mit menschlichen Mitteln nicht gebändigt werden kann. Es heißt hier, dass man ihn oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden hatte, aber die Ketten, sie wurden von ihm zerrissen, die Fußfesseln zerrieben. Und die Menschen fürchteten sich, diesen Weg zu gehen, wo der Besessene sich aufhielt. Das ist auch wieder eine klare Darstellung von dem, was Sünde aus Menschen macht. Sünde macht Menschen kaputt. Er schlug sich selbst mit Steinen, heißt in Vers 5. Selbstzerstörung. Ohne Gott werden wir uns zerstören. Ohne Jesus sind wir heil und haltlos. Aber das war ja der Auftrag von Jesus. Das, denke ich, war es, warum er über den See gefahren ist. Nicht wegen der schönen Schifffahrt. Es war ja ein Sturm, sondern um diesen Menschen zu helfen. Darf ich mal so fragen, waren wir, bevor wir den Herrn fanden, nicht auch in der Gewalt der Finsternis unter der Macht Satans? Klar, vielleicht nicht in der gleichen Weise, aber wir gehörten doch auch jemand anderem. Kam nicht auch der Herr Jesus uns in den Weg, um uns zu befreien? Jedenfalls, hier ist es so, dass die Dämonen Jesus bitten, sie mögen nicht gequält werden und sie möchten doch lieber in diese Herde Schweine fahren. Und der Herr, er lässt es zu, er lässt sie dorthin fahren, mit dem Ergebnis, dass diese ganze Herde den Berg da, den Abhang hinunter stürzt und ertrinkt. Die Menschen bekommen das mit. Das Erste, was die Menschen sehen, ist, es ist etwas ganz Außergewöhnliches passiert. 2000 Schweine sind, warum auch immer, plötzlich den Abhang hinunter und ertrunken. Sie fliehen in diese Stadt und die Leute kommen. Und was sehen sie jetzt? Sie sehen den, der besessen war, dass er da sitzt, bekleidet und vernünftig ist. Es zeigt auch, wie Jesus, wie der Herr uns verändert. Wir kommen endlich mal zur Vernunft. Wir sind nicht mehr wie vorher unter der Macht des Feindes. Und die, die es erlebt hatten, die es gesehen hatten, heißt hier auch, sie erzählen den Einwohnern, was vor sich gefallen ist. Und dann kommt etwas, was ganz unglaublich ist. Hätten uns gedacht, jetzt freuen sich alle, jetzt feiern sie ein Fest oder irgendwie sie bedanken sich bei Jesus. In irgendeiner Weise drücken sie ihre Freude aus, aber in Vers 17 heißt es, da begannen sie ihn, damit ist Jesus gemeint, zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Diese Menschen, die haben Angst gehabt, sie haben sich entsetzt, aber sie hatten Angst um ihren Besitz. Wer weiß, wenn der Jesus, wenn dieser Prophet noch länger bei uns bleibt, was dann vielleicht mit den anderen Sachen passiert. Jetzt waren es 2000 Schweine. Bitte geh weg. Ist das nicht oft die Reaktion, die wir erleben bei der Evangeliumsverkündigung? Ich mag von Gott nichts wissen. Da könnte man denken, ja, ist der Herr nicht traurig darüber, dass Menschen so reagieren? Statt sich zu freuen, bitten sie ihn wieder wegzufahren. Aber es gibt etwas, was den Herrn freut. Das ist dieser Mensch, der besessen war. Und das ganz Normale, und das ist mein zweiter wichtiger Punkt, ist, wenn ein Mensch den Herrn erkennt, dann will er bei ihm sein. Dann weiß er, das Schönste ist die Gemeinschaft mit ihm, mit dem, der ihn errettet hat. Nur hier hat er einen Auftrag für diesen Menschen, ein Arbeitsfeld. Welches ist es denn? Welches Arbeitsfeld? Hätte man denken können, es wäre vernünftig, der Herr nimmt ihn mit, wieder nach Kapernaum, hat er einen weiteren Jünger, dann kann er die Arbeit auf mehr Schultern verteilen und sie wird vielleicht noch besser getan. Aber das ist vielleicht ein Gedanke, den wir haben. Der Herr hat ihn nicht. Er sagt nämlich zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Das ist das Schöne, wie der Herr es auch hier formuliert, auch in den Einzelheiten. Das ist jetzt die Frage wieder an uns. Wenn wir Jünger Jesu sind, wo fällt es uns oft am schwersten, Zeugnis zu sein? Also bei so einer AJH, Aktion in jedes Haus, da bin ich irgendwann an der Tür, aber bin auch wieder weg. Aber ist nicht manchmal so, dass wir sagen müssen, gerade in unserer Verwandtschaft, in unserem Bekanntenkreis, fällt es uns oft schwer? Aber gerade da schickt der Herr diesen Menschen hin. Vielleicht auch, weil die ihn am besten gekannt haben, wie er vorher war, als Besessener. Er ist doch jetzt ein sichtbares Zeugnis, wie der Herr Menschen verändert. Und deswegen soll er seinen Verwandten zeigen. Schau, was der Herr an mir getan hat. Und vielleicht auch da nochmal. Jesus sagt, und so könnten wir vielleicht jetzt reagieren, ah, es muss doch was für mich oder für meine Person abfallen. Sag mal, was dieser Prophet aus Nazareth getan hat. Aber Jesus zieht überhaupt nicht die Aufmerksamkeit auf sich. Er sagt im Prinzip, sag, was Gott an dir Großes getan hat. Und was tut der Mensch? Er geht hin und fängt in diesem Gebiet der 10 Städte an zu verkündigen, welch große Dinge, und dann heißt nicht der Herr, sondern Jesus an ihm getan hat, was ja auch richtig ist. Es zeigt mir immer, wie groß der Herr ist. Er hat nicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, so ein bisschen sollte für mich schon runterfallen. Jetzt habe ich so viel getan und so Großes gewirkt in der Kraft Gottes. Da könnte mein Name auch nochmal erwähnt werden. Der Herr macht es nicht so. Aber der Mensch hat verstanden, ich muss von Jesus weitersagen und er tut es auch. Großartig und unvergleichlich. Was heißt es für uns? Aus einem Befreiten ist ein Befreier geworden. Der, der ein Zeugnis Gottes ist. Aus einem Geretteten soll ein Retter werden. Aus einem Heiligen soll einer werden, der andere zu dem einen wahren Heiligen führt. Das sollen wir lernen. Ob wir jetzt bei den Angehörigen sind, ob wir bei den Arbeitskollegen sind, ob wir in der Schule sind, wo auch immer uns der Herr hinstellt. Und deswegen am Ende nur 4 Fragen, die wir uns beantworten müssen und sollen. Das eine, wo ist mein Arbeitsplatz, mein Arbeitsfeld? Bei dem Herrn war es ja immer da, wo Gott ihn hingestellt hat. Vielleicht ist jemand unter uns, der sagt und überlegt, bin ich vielleicht so ein Möchtegern-Jünger? Ich bin schnell heraus, aber wenn es dann ernst wird, bin ich vielleicht ein Jünger des Herrn, aber kleingläubig, wie die Jünger im Schiff? Dann heißt es, sich mit dem Herrn beschäftigen, regelmäßig sein Wort lesen, beten und uns den Glauben schenken lassen, den Glauben für ihn zu handeln. Und die letzte Frage, sind wir befreit durch den Herrn? Wenn ja, dann haben wir die Aufgabe, als Befreier für ihn zu arbeiten, dass andere Menschen frei werden von dieser Knechtschaft der Finsternis. Amen.